Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und hier ist sie, die Sendung, auf die alle gewartet haben. Die Fans gieren und die Filmredakteure der ganzen Welt schreien nach unserer Meinung zu den besten Filmen aus dem Jahr 2019. Und auch dieses Jahr wollen wir euch unsere persönliche Top-10-Liste präsentieren. Aber wir machen das diesmal anders. Wir trennen das Ganze diesmal auf zwei unterschiedliche Folgen auf. Das heißt, in dieser Folge gibt es die Plätze 10 bis 6. Aber wir schauen uns natürlich auch an, was hat es denn vielleicht nicht in unsere besten Liste geschafft. Wie immer gilt, nicht verpassen, bleibt dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht, im Universum, mit Explosionen, im Weltraum, woo! Der Typ ist neben mir, hat schon angedeutet, die Welt hat drauf gewartet, oder auch nicht, aber ich vor allem, auf eine neue Top 10 Folge, und ich kann es mir mit niemand anders vorstellen, als wieder mit dir.
Bitte zu meiner Linken. Vielen Dank, lieber Alex, zu meiner Rechten.
Bedeutet, es wieder ein Jahr rum. Bedeutet, Bestenliste. Wir machen das schon seit einer ganzen Weile tatsächlich. Ja. Ich habe tatsächlich immer, gerade so die letzten Monate, mir echt gedacht, Top Ten stehen an. Versuch schon mal ein bisschen in dich zu gehen, weil das ist keine triviale Aufgabe, so eine Top Ten rauszukristallisieren. Und bei mir hat sich dieser Gärprozess dieses Jahr als sehr, sehr schwierig erwiesen. Wir hatten uns, glaube ich, schon mal auch off-camera ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben ja heute die Plätze 10 bis 6, dass ich da große Schwierigkeiten hatte.
Das ging mir aber ähnlich. Also, ich hatte, glaube ich, so bis in den Sommer rein Schwierigkeiten zu sagen, oder waren jetzt so richtige Highlights für mich dabei.
Das ging mir leider auch so. Oder was heißt leider? Unterm Strich war es ja so, dass es ein paar absolute Oberkracher gab, die alles andere überstrahlt haben, die quasi dann, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen.
Sind die noch nicht in der 10 bis 6 dabei?
Ersten Plätze direkt locker ausgewürfelt haben. Und dann war es für mich wirklich so ein bisschen schwierig. Also, Plot gut, aber der ganze Rest so, reicht nicht. Schauspielerische, großartige Leistung, macht nicht unbedingt einen guten Film. Aber wir kommen zu den ganzen Details noch.
Ich muss sagen, mir ging es ähnlich und habe ich mir während des gesamten Jahres schon eine Liste gemacht, habe immer so, nachdem ich einen Film gesehen habe, eine Bewertung irgendwie zusammengeschrieben und am Ende des Jahres habe ich geguckt, sortiere ich mal und gucke ich mal, wo das rauskommt, aber auch wie letztes Jahr habe ich dann immer so einen Bauchgefühl-Bonus noch draufgeschlagen, um zu gucken, es zählt ja nicht nur das, wo ich jetzt die harten Fakten abzähle, sondern auch, wie letztes Jahr, was sind so die Filme, wo ich zurückblicke und sage so, wenn mich jemand fragt, was ich empfehlen kann aus dem letzten Jahr, das sind so die ersten Dinger, die mir einfallen. Und wie letztes Jahr, da war das sowas wie American Animals, Upgrade, Blindspotting, Eighth Grade. Das ist immer wieder, wo ich sage, die hast du noch nicht gesehen aus dem letzten Jahr. Jetzt guck dir die doch endlich mal gefälligst
an. Das sind aber dann auch so Kracher, wo ich sage.
Und das waren ja teilweise richtig kleine Filme, die in Deutschland eigentlich keine Bedeutung haben.
Die für mich aber auch nicht irgendwie nur die Sachen sind, wo ich sage, denk dran, aus 2018 gibt's immer noch so ein paar Sachen, die ihr nachholen müsst. Sondern gerade sowas wie Upgrade hat für mich so einen Schatten jetzt auch geworfen, dass ich sage, das ist ein Ding, wo ich sage, vermutlich sage ich den Leuten in 10 Jahren noch, Upgrade, hast du nicht gesehen? Was ist los mit dir?
Raus!
Ja, wir reden in 2 Stunden nochmal. Zeit genug für dich. Einen kleinen Disclaimer würde ich trotzdem vorne wegschieben, falls die Leute erwarten, dass bestimmte Filme vielleicht bei uns in den Top 10 auftauchen oder
das
so.
Das ist nicht schlecht,
Wir haben irgendwann gesagt, so ein bisschen so einen Cut gemacht. Gerade was jetzt, wer die Awards-Season, die Oscar-Nominierungen passieren jetzt hier gerade parallel, werden wir heute jetzt nicht groß thematisieren, aber auch die Globes,
haben wir ja schon angerissen,
sind passiert und sowas wie 1917, Little Women und so weiter. Jojo Rabbit auch, danke. Sind da ganz weit vorne dabei, laufen aber ja bei uns noch nicht.
Das ist das Problem.
Starten ab nächste Woche, Ende Januar, Februar erst. Selbst wenn wir über irgendwelche Kanäle, diese Filme finden sollten, um sie zu gucken, was nützt es dem gemeinen Zuschauer, die zu empfehlen, wenn die aktuell noch gar nicht gucken können. Von daher haben wir uns bei Knives Out war es auch schon grenzwertig mit einem Start jetzt im Anfang Januar.
Hast du den mit reingenommen, um schon mal zu fragen?
Bitte?
Weil ich sag's ganz klar, ich habe wirklich zum 31. habe ich den harten Cut gemacht. Also was kam bei mir auf meinem, oder was kam wirklich zwischen dem 1.1. und dem 31.12. in die Kinos?
Knives Out ist auf der Liste.
Gut. Werden wir sehen. So. Ich habe dafür noch einen Film auf der Liste, der war schon länger in den USA in den Kinos, kam bei uns aber erst ein bisschen später.
Okay.
Also auch sowas, wo die meisten sagen, ist doch schon irgendwie Schnee von gestern. Ja. Aber nee, ist bei mir noch in der Liste mit drin.
Genau, das wollte ich einfach nur der Vollständigkeit erwähnt haben, wenn zum Beispiel sagen, was sind das für Banausen? Ja, 1917, großartigster Film, der jemals gemacht wurde. Ja, genau. Kann schon sein, wir kriegen das aber leider erst irgendwann die nächsten Wochen selber raus.
Ja.
Von daher seht es uns nach an der Stelle. Und im Härtefall tauchte dann halt in unserer Top 2020 dann in einem Jahr auf.
Ja, eben in der nächsten Folge. Na? Es gibt aber dementsprechend auch Filme, die es halt nicht geschafft haben.
Genau, die wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Ne?
Soll kein Gebäsche sein, aber auch für mich war es nochmal wichtig zu sagen, da gab es eine Auswahl von Filmen, wo ich einfach sagen muss, da müssen wir kurz vielleicht nochmal drüber reden, weil ich es einfach schade fand. Und bei mir sind ein paar richtig große Spoiler dabei für Top 10, wo alle sagen werden, die sind nicht in deiner Top 10.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil bei mir sind auch keine Filme dabei, wo ich sage, sowas wie Cats oder so, wo die Leute global galaktisch einfach entschlossen haben, dass das Trash ist. Mhm. Sondern bei mir sind es Filme dabei, die mich halt oft teilweise auf so einer ganz persönlichen Ebene einfach enttäuscht haben. Große Filme vielleicht auch, Filme, die prämiert werden oder wurden.
Ja. Ein Hint.
Was? Nein, gar nicht. Und
ich schieb meinen Laptop schon mal zur Seite, damit du nicht auf meine geheimen Notizen gucken kannst.
Will ich auch gar nicht.
Ich habe so 3-4 Filme, die würde ich kurz erwähnen. Und dann habe ich noch meine personalisierten Flop 3 zusammengestellt.
Okay.
Wo ich wirklich sagen muss.
Die 3-4 Filme, die du erwähnen möchtest, sind positiv?
Nee, das sind einfach Sachen, wo ich, die fand ich nicht schlecht, aber die möchte ich einfach nur erwähnen, weil die nicht in meiner Top 10 sind, aber so dieses Top 10 in der Top 10 sind, aber das mediale Echo eigentlich so, das glaube ich erwarten würde.
Dass wir es erwähnen.
Ja, und ich mache bei meinen Top 10, das kann ich schon mal sagen, dieses Jahr echt Tabula Rasa. Also sind bis auf 1-2 Filme, ist da nichts groß Mainstreamings dabei, kann ich schon mal sagen.
Kann ich dann überhaupt mitreden?
Weiß ich nicht, aber lass uns doch hier erquickend zusammentreffen und
krass,
ein bisschen austauschen.
Ist krass, wie du mich auf den Bus schubst.
Ja, ich will dich einfach nur ein bisschen ausboten. Und ich fange mal an, genau, trink noch ein bisschen Wasser.
Scheiß Hipster.
Mit einem Film 2019, wo ich sage, habe ich mich riesig drauf gefreut, ist leider nicht so richtig bei mir angekommen, und zwar Us von Jordan Peele. Können wir, glaube ich, Alex fällt innerlich schon wieder zusammen.
Das war 2019, ja?
Ja, wir haben eine ganze Review-Episode
über Us gemacht.
Das kommt
mir so lange vor.
Ja, weil es direkt im Frühjahr war.
Ja, nein, das liegt daran, dass ich gefühlt nach Us so stark gealtert bin.
Oder das sogar. Ich meine, wir haben uns den zusammen im Kino geguckt, der Abspann lief und völlig
Das wäre ein Kandidat gewesen für meine Flop 3 eigentlich, sind wir mal ehrlich.
Völlig entfremdet haben wir uns angeguckt und wussten nicht, was wir gesehen haben und mussten das sogar in einer extra Review-Folge nochmal verarbeiten. Wir waren riesige Fans von Get Out, auch da gab es eine Review-Folge von uns. Und Us war einfach so, kommt riesig gut an, bei den Kritikern auch, aber wir beide haben gesagt, da sind so viele Kröten in dem Film, die du schlucken musst, das hat es für uns so ein bisschen aus dem Tritt gebracht, das Ganze.
Hatten wir eine Us-Review, ja? Das ist wahrscheinlich, ich habe versucht, das wirklich
Jordan Peele-Amnesie.
Ich glaube tatsächlich, die Us-Review hat das Thema für mich
abgeschlossen.
Verarbeiten lassen auch.
Ablage P.
Ja. So rein, so therapeutische Maßnahme. Ja. Weißt du, deswegen konnte ich damit jetzt abschließen.
Ja, das ist ja nicht schlecht.
Ich habe jetzt Us quasi verpackt.
Ja.
Ja.
Weggeschoben.
Und dann Nordpol geschickt.
Ja.
Auf Nimmerwiedersehen.
Schade, fand ich wirklich schade, weil wie gesagt, wir beide waren Get Out-Fans.
Definitiv, aber, und jetzt mache ich nochmal den Shoutout, wie unglaublich gut Get Out war, dass selbst jetzt ich noch gucke, Gottes Willen, bitte, Jordan, was machst du als nächstes, um Himmels Willen?
Was ich hier nahtlos ein bisschen bei mir hinten noch dran schiebt, Midsommar von Ari Aster.
Ui!
Auch.
Jetzt wird's kontrovers.
Ja, es kommt noch dicker. Midsommar habe ich mich, ich sag ja nicht, dass der schlecht war, aber für mich war es einfach so, Hereditary 2018 war in meiner besten Liste, gerade noch so
in
drin.
Meiner nicht.
In deiner nicht, aber wir fanden ihn beide, glaube ich, sehr gut.
Ja.
Familientragödie, wo es darum geht, dass eine Familie von bösen Mächten quasi heimgesucht wird. Aber dieses Familiäre, dieses, es passiert bei dir zu Hause, das war die Basis. Und Midsommar ist so, okay, Florence Pugh hat eine Beziehung, die irgendwie nicht richtig funktioniert und ein traumatisches Erlebnis. Aber das ist es schon. Der Rest, 90 Minuten, ist nur noch Kult, Ritual, 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 Kult, Ritual, 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 Kult. Und ich wusste gar nicht mehr, was will der Film mir denn jetzt eigentlich erzählen? Für mich war das Drehbuch nur so, okay, in der nächsten Szene machen wir jetzt Folgendes. Und das hat für mich einfach nicht funktioniert.
Ich möchte das Publikum nochmal daran erinnern, dass es einfach nur Filme sind, die es leider nicht in die Top 10 geschafft haben. Und wir kommen noch zu dem Flop 3.
Das hat für mich einfach nicht funktioniert.
Aber wir wollen ja kein Bashing betreiben,
Ronny. Ja, das Gute, was die Leute sagen, dass das so ein Horrorfilm ist bei Tageslicht, bei grellen bunten Farben, super. Aber für mich leider hat es nicht funktioniert dieses Jahr. Okay, Alex enthält sich vielleicht noch. Vielleicht taucht der Film später nochmal auf. ich mache mal kurz weiter. Noch ein Film bei mir hier, wo ich sage, hat es leider nicht geschafft. Once Upon a Time in Hollywood.
Oh my God.
Quentin Tarantino, er wird wahrscheinlich gleich mit der Axt hineinspaziert.
Nee, finde ich gut, dass du den jetzt hier an der Stelle erwähnst. Da ist er bei mir auch, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Hat es nicht in die Top 10 geschafft. Hat es auch jetzt nicht verdient, Flop 3 zu sein. Ich persönlich kann jetzt gerade bei dem ganzen Auszeichnungsläufen, die der Film dreht, nicht ganz verstehen. Einige Auszeichnungen von mir aus, wegen mir, ne, die Nominierung sowieso. Aber wenn ich dann höre, dass halt gerade Drehbuch dabei ist und Drehbuch auch vor allem eine der Preise war, die er bei den Golden Globes tatsächlich gewonnen hat, sage ich mir, Drehbuch, gut geschriebene Dialoge, wegen mir, aber Drehbuch ist für mich halt noch ein bisschen mehr als authentische Figuren in Szenen zu packen, die am Ende überhaupt kein kohärentes Bild ergeben.
Ja, das war bei mir
bei
auch das Problem.
Bei aller Liebe halt. Mhm. So, und DiCaprio hat großartige Szenen, da sind coole Szenen dabei. Ich persönlich fand den Twist am Ende lustig oder interessant und gut gemacht und es musste auf irgendwas Abgefahrenes hinauslaufen. Aber wie gesagt, da gehört halt einfach, das, was ich schon angeteasert habe, auch, es gehört halt zu einem insgesamt runden Paket ein bisschen mehr dazu.
Ja. Für mich auch. War ein bisschen zusammenhanglos. Nur den Fokus auf DiCaprio und Brad Pitt. Bitte gerne, vielleicht mit irgendeinem witzigen Twist noch, aber diese Verflechtung mit Sharon Tate und diesem ganzen Zeug und dann, weiß ich nicht, auch stilistisch fällt es irgendwie am Ende auseinander, dass man dann plötzlich so einen Sprechertext noch drüber kriegt, so einen Offsprecher, fand ich alles komisch. Für mich dann auch das Ende nicht sonderlich berauschend, weiß ich nicht, hat für mich nicht funktioniert, deshalb auch nicht auf den Top 10. Konnte ich nicht ganz nachvollziehen, warum da alle so steil gehen. Und noch ein weiterer Film, den ich hier gerne erwähnen möchte, The Irishman. Martin Scorsese.
Damn, Ronny vergrault hier die letzten 3 Insta-Follower, die wir haben.
Auch auf ganz vielen besten Listen ganz oben, aber in einem Satz, dieses Verhältnis aus Filmlänge und erzählerischer, charakterlicher Tiefe, dieses Verhältnis stimmt für mich einfach nicht. Das ist hier für mich nicht aufgegangen. Hut ab für das, was er gerade auch am Ende macht, diesen Bogen spannt. Um den Charakter von Robert De Niro. Aber für mich insgesamt ist er so ein bisschen hin und her geströmert zwischen den Polen und hat für mich kein so gutes, tiefergehendes emotionales Konzept für mich aufgehen lassen.
Ja, also das ging mir leider genauso. Also 3 Stunden Laufzeit, stimmt ja gar nicht, länger noch.
Dreieinhalb
Stunden, eigentlich viel Zeit, um dir Figuren auch nahe zu bringen. Hat überhaupt keine Chance, zu irgendeiner von den Figuren irgendwie eine Beziehung aufzubauen, für mich. Ich muss dazu sagen, ist jetzt nicht unbedingt mein Genre, diese Mobster-Epochalwerke, die er da liefert, auch Goodfellas oder Once Upon a Time in America, das ist einfach so Sachen, mit denen ich nicht so 100% warm werde. Aber rein technisch, ich meine, Cinematografie ist ein zeitloser Film, wie die meisten Sachen, die Scorsese macht. Technisch auch herausragend. Ich fand, es sah deutlich besser aus als vielleicht noch in den ersten Trailern, die wir zu Gesicht bekommen haben. Streckenweise habe ich es gar nicht mehr gesehen. Aber ja, also für die Laufzeit war die Handlung, weiß ich nicht, also ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich bin einfach, es hat mich nicht irgendwie an den Stuhl gefesselt. Was soll ich sagen? Also das plätscherte vor mich auch so ein bisschen dahin, einfach ohne die nötige Konsequenz.
Ja, weiß ich nicht. Ich war auch ein bisschen hin und her gerissen und deshalb muss ich für mich auch sagen.
Gerade wenn du da draußen halt, ich frage mich halt dann immer, ob irgendwas bei mir, mit mir nicht stimmt, wenn ich halt auch immer wieder diese Sachen lese, wie Scorsese hat es endlich geschafft, da sein Meisterwerk abzuliefern. Ja, aber hat er, ich möchte Al Pacino an der Stelle erwähnen. Ich fand, er war von allen schauspielerisch der herausragendste. Er hatte auch eine Rolle bekommen, fand ich, wo er gut vom Leder ziehen konnte. Und das hat er halt saugeil gemacht. Ist ja auch nicht der Jüngste, auch nicht mehr so häufig vertreten auf der großen Leinwand. Und generell das Cast nochmal zusammen zu haben, super stark. Aber gerade wenn Scorsese zum Beispiel die Marvel-Filme in die Kritik nimmt für
okay, jetzt macht
kein Cinema. Ja, nur weil es darum geht, dass die Leute bei die Marvel-Filme ja sehr wohl sehr emotional eine Bindung aufbauen halt. Und Irishman hat das für mich halt null hingekriegt.
Schwierig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kein schlechter Film, auch trotzdem eine Empfehlung, den mal zu schauen.
Absolut nicht, ja, definitiv.
Aber bei mir halt wirklich nicht in die Top-10-Liste gerutscht. Und damit komme ich zu den endgültigen Flop 3. Wie gesagt, gerade eben, das waren jetzt keine schlechten Filme, aber ich habe trotzdem noch eine Flop 3 zusammengestellt, wo ich sage, boah, da bin ich schon ohne Erwartung teilweise ins Kino gegangen oder habe den Film auf Netflix zum Beispiel gesehen, aber dachte mir dann so, nee, das geht einfach nicht.
Darf ich zuerst? Ich weiß, ich kenne deinen dritten Platz.
Bitte gern.
Nein, alles gut, mach.
Flop 3, willst du anfangen? Dann bitte.
Fängt doch mit einer Zahl an.
Sag doch, komm.
Nein, alles gut, fang an, mach.
Flop Nummer 3, für mich 2019, für viele vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, I.O. I.O., Netflix-Film, kam direkt Anfang Januar raus. Ich fand die Idee gut, es war visuell nicht schlecht gemacht, aber man muss einfach sagen, vom Drehbuch, von der Erzählung, von den Charakteren, die man da etabliert und darstellt und erzählen lässt, war es einfach kein guter Film.
Ich habe den gar nicht gesehen.
Gut, dann kannst du vielleicht gar nicht, man muss einfach sagen, ich fand die Idee gut, aber die Umsetzung ist ein Film von Jonathan Helpert, ist auch sein Debüt gewesen. Aber ich musste einfach leider sagen, ist einfach kein guter Film.
Klingt für mich aber nach so einem Problem, dass Netflix 2019 ganz generell gerade über große Strecken hatte, dass viele der Netflix-Filmproduktionen so, weiß ich nicht, also hast zwar vom Cast bekannte Leute, die da irgendwie versuchen, das so ein bisschen zu pushen, aber da fehlt irgendwie immer so die nötige Konsequenz. Das betrifft halt auch andere Netflix-Filme dieses Jahr und von daher scheint der sich da nahtlos mit einzureihen. Auch ohne, dass ich ihn gesehen habe.
Hast du denn einen Drittplatzierten? Hast du
eine Flop 3? Achso, ich habe eine Flop 3 vorbereitet. Ja, ich muss nachgucken tatsächlich, tut mir leid. Und ich möchte mit aller Nachdringlichkeit nochmal stressen, was das bedeutet, dass dieser Film bei mir auf der Flop 3, auf Platz 3 steht. Und es ist Godzilla, King of Monsters.
What?
Und es bricht mir das Herz, dass der hier drauf ist.
Okay.
Und auch hier muss ich sagen, absolut ist kein schlechter Film. Wenn ihr auf Kaiju-Action steht, auf große Monster, richtig fette Special Effects und so weiter, dann werdet ihr da bedient. Aber ich hatte halt relativ hohe Erwartungen. Ich fand Godzilla 1 sehr, sehr gut. Ich fand Kong großartig. Und Godzilla 2 hat da auf gefühlt jeder Linie quasi versagt für mich. Ja, die Action war da, cool. Aber es ging ja auch ein bisschen mehr als nur das und die menschlichen Figuren, die sie uns geben, und ich weiß, die sind nicht so im Fokus, aber das ist letzten Endes das, mit dem du als Zuschauer halt auch irgendwie versuchst zu connecten. Die hatten gar nicht genug Screentime und die Figuren, die ich da hatte, das waren alles Sackgesichter. Unsympathische Arschlöcher, die Eltern von Eleven, ja. Super egoistische, egomanische Leute, wo ich mir denke, was ist denn nur los mit euch? Ihr zeigt null Reife, ja? Und
Abziehbilder ihrer
ja,
selbst.
Ja, und die coolste Figur hier porträtiert von Ken Watanabe, ja, wo ich sage, der hat auch mit Abstand die geilste Szene. Spoiler. Aber das war's halt jetzt auch. Den gibt's nicht mehr.
Damn.
Verdammt. So, ändert aber nichts daran, dass ich mich erstmal freue. Einspielergebnis war wahrscheinlich noch gut genug, dass wir den Spaß weiter haben.
Wir haben es in der Update-Folge gesagt, es war gut drunter. Deshalb hat man ja jetzt auch Godzilla vs. Kong ein bisschen nach hinten geschoben, um ein halbes Jahr.
Es war drunter, aber es ändert nichts daran, dass sie erstmal an der Roadmap festhalten und die Sachen nicht einstellen. Und ich hoffe, dass sie wieder zu einer höheren Qualität zurückfinden. Und ich glaube, du kannst einschätzen, was es bedeutet, dass der bei mir in den Flop 3 gelandet ist.
Ich glaube, du musst dich ein bisschen festhalten.
Ich persönlich.
Godzilla, King of the Monsters, meine Platz 2.
Das habe ich mir gedacht.
Flop 2 für mich 2019. Genau das Gleiche. Ich fand den ersten gut, auch wenn diese menschliche Ebene, gerade mit Bryan Cranston im ersten Teil, noch für mich wesentlich hätte stärker herausgearbeitet
hätte
werden
noch stärker herausgearbeitet können, aber war da.
Aber es war da, es war ein guter Film, auch mit Schwächen. Und der zweite Teil, haben wir schon im Trailer gesagt, die Erde brennt. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, wenn ich das angucke. Und genauso war der Film, war völlig überfrachtet. Es ist nur Chaos ohne Ende. Und auch vom Drehbuch, direkt am Anfang, wo so ein Paramilitär in so eine Forschungsstation eindringt und dann wie in so einem schlechten Actionfilm aufgereiht plötzlich mit gezogenen Waffen dasteht, wo ich dachte so, guck, ist da gerade eine Parodie? Ist das ernst gemeint? Ich muss fast ein bisschen lachen. Und dann hat man so hochspezialisierte...
Weil man sagen muss, im ersten Teil kauft man dem Ganzen das noch so ein bisschen ab, ne?
Ja, das kauft man alles noch ein bisschen ab. Und in dem zweiten Teil ist es dann auch so mit hochspezialisierte Wissenschaftler. Wir sind jetzt in einem Flugzeug, können alles bedienen und versuchen, das zu monitoren. Okay, nächste Szene. Wir sind jetzt in einem super krassen U-Boot. Genau der gleiche Cast. Wir können hier alles bedienen und monitoren. Ja. Dann sitzen noch in irgendeiner, was schießt mich tot, in irgendeiner Forschungsstation, wo ich dachte... Das ist doch jetzt alles sowas oben drüber und ich fühle mich echt ein bisschen beleidigt gerade.
Ich muss immer wieder an die Szene denken, wo die da in dieser Unterwasserstation sind und Godzilla auf dem Radar haben, ne, und alle bangen um ihr Leben. Und Godzilla hat ja das Potenzial, quasi Landstriche in Schutt und Asche zu legen. Und unser Protagonist denkt sich, weißt du was? Pack jetzt mal mein Ding aus, ja, und beweise, dass ich einen längeren habe als Godzilla, wo ich mir denke, nee, niemand würde das machen. Weißt du? Also und wer würde so Menschenleben vernachlässigen und aufs Spiel setzen? Okay. Wie soll ich mit denen irgendwie, wie soll er Sympathiepunkte sammeln bei mir? Egal.
Flop 1. Du oder ich?
Na, du hast angefangen, also geht's jetzt auch bei dir weiter eigentlich, oder?
Flop Nummer 1, für mich die größte Enttäuschung 2019 und ich bin wirklich komplett ohne Erwartung reingegangen. Six Underground. Du musst ein bisschen lachen. Six Underground, um das klarzustellen,
Du bist schon bei der 1, wir haben meine 2 übersprungen.
Ach so. Mache ich jetzt einfach weiter.
Ja, bitte.
Six Underground, Michael Bay, ich finde Michael Bay nicht schlecht. Bad Boys, Terminator war im Kino wie ein kleines Kind. Ne?
Transformers.
Wie ein kleines Kind hat mir damals die Augen geleuchtet. Dann auch so Filme wie Die Insel fand ich gut, wo er gezeigt hat, er kann auch einfach grundsolides Sci-Fi machen.
Denk mal an die 90er.
Ja, auch
The Rock,
da, ja.
Armageddon.
The Rock, Armageddon, Filme unserer Kindheit, würde ich sagen. Ja. Dann hier Six Underground, direkt auf Netflix rausgekommen, wo ich dachte, Schrott, einfach Schrott. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, um was es in diesem Film geht. Und wenn ja, dass man irgendjemanden stürzen will, der politisch Schindluder treibt. Was für ein Plan? Warum ist das alles so größenwahnsinnig? Und warum muss ich ihn in der Öffentlichkeit mit irgendwelchen Booten und einem Riesenmagneten dann attackieren? Warum denn das?
100%.
Komisch geschnitten, handwerklich auch total quer. Warum man plötzlich so Flashbacks einbaut?
Love it.
Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds. Yep. Und dann in einem Flashback ist er so ein super masochistisches Arschloch. Soll ich das jetzt gut finden oder nicht?
Man weiß es nicht.
Dumme Charaktere, dumme Handlung. Product Placement ohne Ende, stimmt. Das habe ich komplett verdrängt. In jedem Frame irgendeine andere Firma drin.
Ich fand's so geil.
Und was ich richtig schlimm fand, ist, wenn Leute, unschuldige Bürger in Filmen ums Leben kommen, dann ist das die Klimax. Und
meinst du bei diesem Giftgasangriff oder was?
Und dann fängt irgendwann an in dem Film, da wirklich ist die Kacke am Dampfen. Aber bei Six Underground ist das eigentlich in jeder Szene Tagesgeschäft. Der Rollerfahrer wird überfahren. Ach so, ja. Irgendwie die Reisetruppe wird mit einer Bombe hochgesprengt oder halt mit irgendwelchen herunterfallenden Teilen. Das wird einfach so erzählt, wo ich dachte so, hat da jemand drauf geachtet? Das finde ich jetzt moralisch schon irgendwie verwerflich, dass das hier einfach so per se die ganze Zeit passiert. Also wirklich harter Schrott. Ich möchte auch gar nicht mehr drüber jetzt weiter erzählen. Für mich die größte Enttäuschung des Jahres.
Ich konnte den gut weggucken. Tatsächlich haben wir da jetzt auch nicht so die Gedanken gemacht wie du. Ich musste das halt auf mich zukommen lassen. Du kannst einfach komplettes Hirn ausschalten. Ich fand, einige der Action-Szenen sind saugeil gemacht. Gerade auch die Verfolgungsjagd. Also handwerklich sind da einfach Dinge dabei, wo ich gesagt habe, würde mich interessieren, mehr zu sehen, wie ihr das hinbekommen habt. Ja, dass er all over the place ist, rein handwerklich.
Hätte ich okay gefunden, aber so.
Ja, kann ich, wie gesagt, nachvollziehen. Ich wusste, glaube ich, was mich erwartet, was mich drauf einlässt, aber wäre schön, wenn Michael Bay vielleicht auch mal wieder was macht mit einem soliden Drehbuch, das dann von Anfang bis Ende irgendwie durchexerziert, so gut er kann. Aber noch ganz kurz, vielleicht mein Platz 2.
Ja.
X-Men, Dark Phoenix.
Ein Dauergast in unserer Sendung, was Trailer angeht.
Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, wie mir das tut, den auf Platz 2 zu setzen. Ja, unheimliche Enttäuschung gewesen. Hatte vor dem Kinobesuch schon die Kritiken gelesen, wusste, ja, dass es nicht so gut wird. Wurde ja verschoben nach Avengers Endgame. Das kann ich nicht stark genug betonen, was das für eine Schnapsidee war. Weil die erste Hälfte noch ganz okay ist, verliert der Film sich dann zum Ende hin komplett. Das große Superfinale, erinnert euch bitte an die epische Schlacht bei Endgame, findet bei Dark Phoenix auf so einem nicht ausgeleuchteten Schrottplatz statt. Und das ist dann das Ende dieser Saga, die ganz, ganz stark angefangen hat, dann zur 3 hin mega nachgelassen hat, um sich dann wieder so ein Stück weit auch selber zu finden. Mhm. Und gerade auch Days of Future Past hat wirklich Spaß gemacht. Und da war der Scope auch da. Und das ist überhaupt nicht durchgekommen. Und dann schmeißen sie da quasi die Figuren noch weg, ne, mit Mystique halt, next, so, und weiß ich nicht, es hat einfach wehgetan, dass das quasi jetzt so enden muss. Dann wäre es mir lieber gewesen, dass sie, wenn sie mit Apocalypse aufgehört hätten, den man auch gut weggucken konnte.
Ich muss sagen, ich kann leider nicht einsteigen, weil mich hat die Filmreihe schon länger verloren. Ich wollte mir eigentlich noch geben, aber ist dann untergegangen bei mir auf der Watchlist.
Und mein Platz 1, und da war ich jetzt ein bisschen schockiert, dass du den nicht mal erwähnt hast.
Oi.
The Lighthouse.
Flop 1 bei dir, ja?
Flop 1 mit Abstand, ja.
Oh, damn.
War für mich
ein Film, der in vielen besten Listen auftaucht.
Ja, das wusste ich.
Ja.
Sehenden Auges da reingegangen, hat mich komplett null abgeholt, war für mich ein völlig over-the-top gespieltes Theaterstück in Filmform mit einem super flachen Plot. Vom Sounddesign unheimlich anstrengend, vom Schnitt, von der Montage unheimlich anstrengend zu gucken, eingestreut mit so Fantasiesequenzen, ohne Konsequenzen, einfach als stilistisches Mittel. Ist da, wie gesagt, artsy, gefühlt all over the place, macht alles ein bisschen, muss irgendwie alles untergebracht werden. Was ihr wisst ist, ne, 4:3 Aspect Ratio oder fast quadratisch eigentlich, komplett in schwarz-weiß. Und ja, man kann jetzt sagen, wenn man Theater erwartet, dass die schauspielerische Leistung gut ist. Ich erwarte aber nicht Theater und sondern eine Film-Schauspielleistung. Das ist für mich was anderes einfach bei so einem Kammerstück. Und von daher kann ich eigentlich fast kein gutes Haar da dran lassen. Hat mich einfach überhaupt gar nicht gekriegt.
Ich hätte es gut gefunden, wo ich den Trailer gesehen habe, wirklich Kammerspiel zwischen den beiden, schwarz-weiß, 4:3 oder fast quadratisch, wie auch immer. Hätte richtig gut für mich auch funktionieren können, glaube ich. Wo der Film auch anfing, dachte ich so, das wird schwere Kost, aber gib's mir einfach. Aber ja, mit diesen Fantasy-Sequenzen, es kommt irgendwie nicht zu einem Schluss. Es gibt wirklich keinen dritten Sinn, der sich irgendwie ergibt aus Bild und dem Schauspiel oder was auch immer. Und das Ende, du hast gesagt, ja, man kann irgendwas ein bisschen noch reininterpretieren von deiner Seite aus, wo ich dachte, ist komplett an mir vorbeigegangen.
Seht ihr, ich habe es also probiert. Ich habe versucht.
Ja, ich habe es auch probiert und bin für sowas eigentlich immer offen. Aber nee, da habe ich auch gedacht, das hat so für mich auch nicht funktioniert. Nee. Flopliste, klar, kann man sich drüber streiten. Bei mir jetzt nicht, aber kann ich nachvollziehen, dass man da...
Würde mich von dem Film persönlich angegriffen.
dass man da ein bisschen enttäuscht rausgehen kann. Dann lass uns doch jetzt über schönere Sachen reden.
Gerne. Soll ich kurz anfangen vielleicht diesmal?
Bevor wir noch zur Top 10 kommen, ich habe hier noch so ein paar hier Horrible Mentions, ganz kurz.
Oh Gott, ey, Ronny, machst dich fertig.
Ja, ich will nur noch mal kurz drüber fliegen, so bevor ich zu meiner Top 10 komme, weil sich da Filme so ein bisschen angehäuft haben, weil wie bei du es angedeutet hast, teilweise war es austauschbar, was jetzt so in die Top 10 kommt.
Ja, okay.
Und bei mir noch ein paar Mega-Spoiler direkt am Anfang, was es leider nicht geschafft hat, El Camino, der Breaking Bad-Film. Natürlich ein riesiges Serien-Special, funktioniert an sich, wenn man Breaking Bad jetzt nicht gesehen hat, nicht unbedingt, aber für mich hat es riesig abgeholt, hat super Spaß gemacht, hatte 2 Stunden sehr, sehr gute Unterhaltung. Ford vs. Ferrari und Joker, auch beides Riesenfilme, wo ich sage, fand ich sehr gut, aber beide stark gemacht, aber emotional haben sie mich nicht komplett abgeholt. Und noch lobenswerte Erwähnung, The Farewell. Auch ganz oft in den Top Ten. Mal gucken, was du vielleicht gleich noch sagst. Auch da sehr schön gemacht, reduziert und zurückhaltend erzählt. Aber auch da hat es mich nicht komplett abgezogen, abgeholt, wo ich sagen muss, ist einfach nicht so in meine Top Ten gerutscht. Und deshalb leider vorbei.
Hm.
Und damit kommen wir zur eigentlichen Top 10.
Ich darf keine Honorable Mentions machen.
Ah, doch, dann mach.
Seht ihr, was ich auszustehen
das
habe?
Das klang gerade so, als wäre ich hier jetzt schon...
Ich habe nur ein bisschen auf die Uhr geguckt nebenbei.
Ja, ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr und weiß, dass wir absolut drüber sind.
Gut.
Aber dann mach, dann zieh los.
Für mich auch, Joker. Brauchte nicht in meinen Top 10 erwarten.
Vorbeigerutscht.
Vorbeigerutscht, großartige schauspielerische
Dirk
Leistung.
Phoenix, klar, ja, auf jeden
mega,
Fall.
Mega, gebt dem
den Oscar.
Genau, ja, bin ich d'accord. Aber weiß nicht, was es da so zu feiern gibt, um ehrlich zu sein. Der ganze Rest war... okay, und ja, eine Person rutscht in den Wahnsinn ab. Ich kann das alles verstehen und auch dann das in Superheld-Universum zu packen, ist alles ganz super, aber ich konnte irgendwie halt, hab keinen Zugriff gefunden. Aber kann man solide weggucken, absolut eine Empfehlung, falls ihr es nicht getan habt. Scheinbar ein sehr wichtiger Film der letzten paar Jahre auch. Ansonsten würde ich gerne Ad Astra noch erwähnen mit Brad Pitt. Ähnliche Baustelle wie Joker tatsächlich. Mann alleine im All, der sich mit seinem Vaterkomplex irgendwie beschäftigen muss und mit dem Alleinesein, also durch das Alleinesein auch speziell da seinen ganzen Ängsten konfrontiert wird. Bin aber nicht so richtig mit der Figur, die Brad Pitt da porträtiert hat, halt warm geworden. Ich habe absolut verstanden, wo die Reise hingehen soll. Nicht nur, also auch im übertragenen Sinne, ja. Nicht nur im wörtlichen, der Hauptplot des Films.
War ein bisschen so mein Lighthouse.
Ja.
Es war so unglaublich viel Bedeutung. Wurde gezeigt, dass es unglaublich tief geht, aber ich dachte mir so, eigentlich erzählt ihr gerade nicht wirklich viel.
Ja, also ich kann verstehen, dass man sich, wenn man sich drauf einlässt, da, dass es ein abgefahrener Trip ist, aber so richtig ist der Funke bei mir da nicht übergesprungen und meine Honorable Mention, das wäre jetzt mein Segway, weil der wäre technisch gesehen in meinen Top 10. Wir hatten da auch vorher kurz mal drüber gesprochen, ich habe ihn jetzt aber auf Platz 11 gepackt, weil das Release-Datum oder das Entstehungsdatum ist 2017, auch wenn er für uns erst 2019 zur Verfügung stand. Und das ist One Cut of the Dead. Der wäre bei mir quasi auf einer 10 gelandet. Aber ich habe mich entschieden, ihn nur als Honorable Mention jetzt hier reinzupacken. Weil technisch gesehen halt schon Bock alt. ändert aber nichts daran,
der dass ich... Der kam im Mai bei uns in die Kinos, muss man ja sagen.
Kam der überhaupt in die Kinos?
Ja, der haben wir doch im Update, in der Update-Folge angeteasert.
Wirklich, ja, ich habe den nirgendwo gefunden.
Und danach war er relativ schnell auf Amazon Prime.
Ja, so, am Anfang fragst du dich so ein bisschen, was soll die Nummer? Super cheesy gemacht, bis du dann verstehst, was der Drive des Films ist. Und wenn man sich so ein bisschen mit The Art of Filmmaking, also ne, wenn man so ein kleiner Filmemacher vielleicht auch hobbymäßig ist, dann ist das einfach eine Sache, die du wertschätzen musst, was der Film da so alles zeigt und wie er da versucht, okay, Handlung drumherum zu stricken, da einen roten Faden drumherum zu machen. Ansonsten ist einfach nur super lustig, super interessant. Ich will gar nicht zu viel spoilern, da ein bisschen hinter die Kulissen zu gehen von dem Film. Und ja, absolute Empfehlung. Kleine Indie-Perle. Bei dir und deinen Top 10 vermutlich. Von daher fahre er wegen mir jetzt fort, das war meine Elf.
Mit so einem Handschlag hier, mit so einem abtrünnigen fahre er fort, mir doch egal, was du jetzt zu erzählen hast. Dann kündige ich jetzt nochmal an, jetzt kommen wir wirklich zu Platz 10 unserer persönlichen Bestenliste des Jahres 2019. Und ich schmeiß mich hier direkt vor den Bus und sage, meine Platz 10, um schnell vorwegzunehmen, One Cut of the Dead.
Das war hervorragend, dann können wir das jetzt hier zügig abhandeln.
Ich dachte auch, ersten 15 Minuten, es ist mir schwer, wenn der ganze Film jetzt so gedreht ist, wie er gedreht ist.
Ja.
Und nach einer halben Stunde gibt es so einen Kniff, wo ich dachte so, jetzt fühle ich mich irgendwie, jetzt wird es interessant. So.
Genau, weil du gar nicht weißt, wo es dann jetzt hingehen soll. Ne?
Ja, wo es dann hingehen soll. Und dann wird es ein Film, ja, weil du gerade gesagt hast, so, wenn man auch mit Filmemachen ein bisschen was zu tun hat, wo es unglaublich interessant wird und wo ich halt wirklich so herzhaft teilweise lachen musste und es ist halt so schön gemacht und es ist halt, macht es noch interessanter. Das Ding hat man irgendwie mit 25.000
das ist es halt.
US-Dollar gedreht, teilweise mit Hochschulstudenten, Filmstudenten. Aber das ganze Ding ist einfach gemacht, super effektiv, hat wahrscheinlich auch ein, zwei Schwächen, muss man ganz klar sagen.
Definitiv.
Aber man kann herzhaft lachen und gerade nach der ersten halben Stunde nimmt das Ding halt nur an Fahrt auf.
Es ist halt ein authentisches Ding und jeder, der schon mal auch irgendwie an einem Set war oder irgendwie versucht mal, hat einen Kurzfilm zu machen oder so, gerade diese Sache, es geht nie so, wie es geplant wurde. Es geht immer was schief. Und es geht halt dann auch im Zweifel darum, wie arbeitest du drum rum oder entsteht dadurch irgendwas
Neues,
was vielleicht sogar besser ist? Und ich finde, das fängt der Film einfach super ein, diesen Spirit.
Ist ein Film von Shinichiro Ueda und ich bin gespannt, was da von ihm als nächstes kommt. Es gab schon so eine Art Spin-off jetzt, auch dieses Jahr, 2019, habe ich aber noch nichts weiter von.
Sehen wir wahrscheinlich dann in 2 Jahren.
Irgendwo in Japan angelaufen, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Meine Nummer 10.
Deine Nummer 10.
Midsommar.
Midsommar.
Ja.
Ja, guck an.
Hat es in die Top 10 geschafft. Hm. Weil
er mich, rechtfertige er sich bitte.
Weil er mich besser gekriegt hat. War zu lang, definitiv. Also erstmal vorneweg, genau wie bei Joker, wobei da haben wir gesagt, hat mir jetzt nicht gereicht, was Florence Pugh da macht, rein schauspielerisch, unheimlich beeindruckend.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich fand tatsächlich die finale Prämisse ist ganz gut rübergekommen, dass der Film schafft es, auf so unangenehme Weise dir diesen Kult so widerlich zu gestalten, dass du selber sagst, was gucken muss ich mir eigentlich antun? Ja, noch eine Szene, noch eine Szene, noch eine Szene, ist alles so katastrophal und ich muss die Prämisse ein bisschen vorwegnehmen, es tut mir leid für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, halt, dass du, wenn du, dass es halt Menschen gibt, die dann trotzdem da, also für mich hat es unglaublich gut rübergebracht, wie ein Kult funktioniert und dass es Menschen dann gibt, die durch sowas abgeholt werden und ihre psychischen Probleme verarbeiten können und deswegen für die der Kult funktioniert und das war so eine Sache, über die ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht habe, dass ich sage, oh verdammt nochmal und diese abgewichste Kultgehabe, ich will wie gesagt gar nicht ins Detail gehen, wo wir einfach nur uns angewidert abwenden würden, ist so eine Sache, wo vielleicht jemand die Verarbeitung von irgendeinem Trauma oder sich selbst halt wiederfindet und dieses Trauma zu verarbeiten und dass das halt ein Kult auch nimmt als Instrument, um neue Mitglieder zu gewinnen. Die Message ist halt bei mir total rübergekommen, hat halt total funktioniert.
Ich habe das schon so mitbekommen, wie gesagt, aber wie der Film darauf hingearbeitet hat, das war halt eher, das war mir einfach ein bisschen zu abstrus.
Und ansonsten war es für mich halt noch rein audiovisuell halt auch super abgefahren gemacht mit den Drogentrips und alles.
Handwerklich wabert, kann man da, kann man das klar natürlich also erfolgen.
Für mich kam er echt gut zusammen, war sehr beeindruckt und Hereditary hat es letztes Jahr leider nicht geschafft. Midsommar dieses Jahr auf Platz 10.
Ist der diesmal gerade so reingerutscht?
Bei mir wiederum. Also genau, anderes Bild wie letztes Mal. Und ich bin aber nach wie vor weiter sehr gespannt, was wir da vom Ari
auf jeden Fall
noch weiter sehen. Und du, glaube ich, auch trotzdem, ne?
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu Platz 9 der besten Filme 2019. Soll ich direkt weitermachen? Hat das jemand mitbekommen? Platz 9 bei mir, The Art of Self-Defense. Ein kleiner Film mit Jesse Eisenberg von Riley Stearns. By the way, der Ex-Mann von Mary Elizabeth Winstead, für alle, die noch ein bisschen Gossip hier gratis dazu haben wollen. Ein kleines, abstraktes Drama über jemanden, der nicht so richtig sich behaupten kann im Alltag und deswegen anfängt, Karateunterricht zu nehmen und dann aber in so eine abstruse Gangmitgliedschaft reingerät und das irgendwie am Ende alles so ein bisschen eskaliert. An sich sehr ruhig ist er erzählt und am Ende läuft es, glaube ich, auch vom Drehbuch, könnte man jetzt böse meinen, so ein bisschen auseinander und gerade so das Ende an sich wird nicht jedem gefallen, aber ich habe mich super unterhalten gefühlt, gerade mit Imogen Poots auch noch dabei, dann quasi in dem Doppelpack mit Jesse Eisenberg und habe einfach meinen Spaß gehabt und dachte so am Ende, super schräg, aber hey, genau gerade mein Ding hier abends auf der Couch und dachte so, habe mich super unterhalten gefühlt. Und habe den deshalb hier in meine Top 10 in die auf Platz 9 geschoben.
Sagen wir's mal so. Ich habe dich reden lassen, hast du gemerkt, was daran liegt, dass der tatsächlich auf meiner Resterampe übrig geblieben ist, tatsächlich leider. Gar nicht gesehen bis jetzt. Wir hatten ja darüber gesprochen in unserem letzten Update, dass er tatsächlich auch verfügbar ist, heimlich.
Amazon Prime.
Sich auf Amazon Prime reingeschlichen hat. Und ich werde mir auf jeden Fall, also ich hätte ihn mir eh nachgeholt, dass du ihn jetzt auf Platz 9 votest, noch ein Grund mehr für mich tatsächlich.
Ich will keine Erwartungen schüren, aber für mich hat's gepasst.
Ja, und dafür ist jetzt ein bisschen zu spät, ne, mein lieber Kollege.
Ich habe meinen Spaß gehabt. Deine Nummer 9, Alex?
Meine Nummer 9 ist Verachtung. Mm. Nicht zu verwechseln mit dem Wort Verachtung, ja, genau. Ohne Kontext, lieber Ronny.
Wenn man chattet, ja.
Wenn man sagen. Chattet. Was ist Verachtung? Genau. Ein dänischer Film von auf der Grundlage der Bücher von Jussi Adler Olsen, unheimlich erfolgreicher Krimi-Autor. Im Prinzip geht es um zwei Ermittler, die Cold Cases ermitteln müssen. Alter Kram, und hier geht es konkret darum, ging es dann so um Erziehungslager für gerade auch junge Mädchen in den 60er Jahren in Dänemark, die da misshandelt wurden, sexuell missbraucht bis hin zur Zwangssterilisation und so weiter. Ganz, ganz schlimmer Kram, der da damals passiert ist, und das ist auch heute noch Thema, und es schlägt dann so ein bisschen, also ist natürlich ein relevantes Thema, wie die Leute, die das betraf damals, etliche noch am Leben, damit umgehen müssen, und vor allem schlägt es den Bogen dann zu einem großen Twist, zu einer geheimen, ich nehme das jetzt auch mal schon vorweg.
Oh je. Ich habe nicht gesehen, ich schmeiße es schnell noch rein, ich habe nicht gesehen.
Großen Verschwörung, dass es quasi, dass die weiße Elite in Dänemark aktiv versucht, dann auch alle Leute, die mit Abtreibungen zu ihnen kommen, die ihnen da nicht von der ethnischen Herkunft gefallen, heimlich zu sterilisieren.
Okay. Du merkst schon, ein bisschen polarisierend. Du hast die neuen von mir nicht gesehen. Ich habe deine neuen jetzt nicht gesehen.
Alles gut. Der Punkt ist, wenn ihr euch da ein Bild machen wollt, das ist der vierte Teil, immer auch mit dem gleichen Cast. Das heißt, es gibt da auch so ein bisschen roten Faden, was die Figuren, wie die sich entwickeln, betrifft. Der erste Teil, Erbarm, ist ein absolutes Highlight. Unglaublich Low-Budget-Film, was die Dänen da hingelegt haben, ist der Wahnsinn. Die 2 war auch echt stark. Die 3, Erlösung, ist dann wiederum ein bisschen abgefallen, und jetzt hier Verachtung findet da wieder zur alten Klasse zurück, und es ist, wie gesagt, leider so, wurde es zumindest bisher kommuniziert, der letzte filmerische Teil. Büchermäßig gibt es da mehr, falls ihr ganz, ganz viel Bedarf habt. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn so kleine Länder mit kleinem Budget so einigermaßen auch audiovisuell großes Hollywood auf die Leinwand zaubern, und dass ich die überhaupt die Chance hatte, das in einem deutschen Kino zu sehen und nicht irgendwie nur auf anderen Wegen oder dann direkt auf Blu-ray. Sehr, sehr cool. Und ARD oder ZDF freuen sich auch immer riesig. Unglaublich Einschaltquote jedes Mal, wenn sie die Streifen zeigen bei sich.
Dein Platz 9. Witzig, dass wir beide unsere Platz 9 quasi nicht gesehen haben. Gucken wir mal, wie das auf Platz 8 ist. Du oder ich?
Du bist dran.
Dann mache ich einfach weiter. Platz 8 bei mir dieses Jahr 2019. I Am Mother. Auch für mich irgendwie gehört immer so ein Sci-Fi-Flick in die Top 10. Letztes Jahr war es ja bei mir Annihilation, wo ich gesagt habe, ganz großes Kino, für mich auch bauchgefühlsmäßig auf die Nummer 1 geschoben. Jetzt dieses Jahr I Am Mother geguckt, war ich erst begeistert. Dann musste man natürlich sagen, ja, ein zwei Schwächen hat es natürlich trotzdem. Das haben wir auch in unserer Review zu I Am Mother damals schon ganz gut erfasst, glaube ich. Trotzdem, Debütfilm von Grant Spittori mit Clara Rugard in der Hauptrolle. Aber an sich auch dafür, wie du es gerade bei den Dänen angesprochen hast, low budget, mit wenigen Mitteln gedreht, dafür glaube ich das Maximum rausgeholt, handwerklich schön, ist eine nette Idee, cool gemacht, gerade auch der Roboter, der hier von Rose Byrne gesprochen wird, fast schon, glaube ich, Cool-Status, wird man wahrscheinlich popkulturell irgendwo bestimmt nochmal wiedersehen, glaube ich, ganz fest dran. Und hat mich einfach gut unterhalten, weil es einfach so ein kleines Low-Budget-Indie-Sci-Fi-Märchen ist, was man ganz gut weggucken kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Und wer da noch mehr Details möchte, den können wir ja sehr gerne, und da bin ich mir sicher, dass wir sie haben, eine I Am Mother-Review-Episode tatsächlich. Und ich teile ja deine Meinung auch. In fast allen Fällen hat er ein paar Schwächen, klar. Genug Schwächen, dass es bei mir jetzt nicht in die Top 10 geschafft hat. Aber ja, eine absolute Empfehlung, kann man gut weggucken. Wir waren ja nach dem ersten Trailer ein bisschen skeptisch. Aber er bringt das Ganze dann, glaube ich, unterm Strich sehr, sehr solide auf die kleine und große Leinwand. Netflix-Film.
Auch da immer noch abrufbar.
Ja.
Deine Nummer 8.
Meine Nummer 8 ist The Farewell. Der hat es bei mir in die Top 10 geschafft. Awkwafina wird ja auch aktuell für die Rolle damit Preisen überschüttet. Kennen sie nur so ein bisschen eher so aus lustigeren Rollen. Hier ja auch komisch, aber notgedrungen gefühlt. Schauspielische Leistung auch hier, also lobend, sei lobend erwähnt.
Man beschwert sich schon, dass sie keine Oscar-Nominierung erhalten hat.
Ja, gut.
Aber da dachte ich auch,
gab halt tatsächlich dieses Jahr auch noch andere starke schauspielerische Leistungen, was die weibliche Hauptrolle betrifft. Und jedenfalls, ich finde es kulturell unheimlich spannend, fand ich die Thematik, gerade wo die Welt so zusammenwächst, wie gerade die nächste Generation, die vielleicht nur noch von außen auf die eigene Herkunft guckt, den eigenen Traditionen fremd geworden sind. Und darum geht's ja auch, ne, dass ihre Oma an Krebs erkrankt ist und sie alle sie nochmal besuchen unter dem falschen Vorwand einer Hochzeit, um sie nochmal zu sehen, aber man sagt der Person nicht, und das ist ja schon, das wird es ja bei uns nie geben, ne, dass du quasi die Diagnose nicht persönlich selber erhältst, sondern dass da drum rumgeredet wird. Wie gesagt, ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Einblick, schöner Indie-Streifen, Feel-Good-Ding, einfach, wie du gesagt hast, schon auch reduziert, und auch hier, ich will jetzt das Ende gar nicht vorwegnehmen, aber es gibt dann da noch so eine...
Aber Folgendes passiert am Ende.
Nein, ich werde es jetzt nicht sagen, aber Richtung Credits spielen sie dann noch so eine Szene ein, die dich, glaube ich, selber nochmal deine ganze Position zu, wie oft du welche Leute siehst, die dir wichtig sind, vielleicht nochmal überdenken lässt.
Das war für mich der stärkste Moment.
Und der für mich auch, und der hat mich halt komplett gekriegt und allein dafür hat er es verdient, dass er meiner Platz 8 ist.
Ja, aber der Weg dahin, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, der war für mich so ein bisschen, ach, da hätte ich mich einfach noch ein bisschen auf irgendeine Art besser abgeholt, gefühlt, gerne. Aber ich kann es ganz schwer beschreiben, aber natürlich trotzdem, sehr guter Film, ganz große Empfehlung natürlich auch von meiner Seite.
Und damit
wir kommen zur 7, Platz 7, und hier komme ich zu dem Film, wo ich gesagt habe, da wird sich wahrscheinlich schon keiner mehr dran erinnern, ist für mich Weiß. Der zweite Mann von Adam McKay und Christian Bale. Christian Bale spielt hier Dick Cheney. Also ja, der zweite Mann neben George W. Bush, der ja allerlei Strippen gezogen hat in der US-amerikanischen Politik. Und für mich an der Stelle, ich habe es eingangs erwähnt, Ford vs. Ferrari ist bei mir nicht in den Top 10. Für mich hier der bessere Christian Bale-Film 2019, wo er quasi eine Art Biografie oder Historie miterzählt. Und ich fand es einfach großartig gemacht, Adam McKay, der angefangen hat mit der Anchorman und irgendeinen anderen illustren Schweinereien, macht jetzt hier relativ großes Kino, macht auch ein paar filmische Kniffe, wo plötzlich in der Mitte des Filmes der Abspann kommt, wo ich dachte so
geil.
Oh, what the fuck, so eine Szene hat mich schon gekriegt, wo ich auch dachte, davon erzähle ich anderen und empfehle das anderen deswegen auch, aber Christian Bale, geile Performance, cool erzählt, bisschen langatmig an einigen Stellen, aber für mich super interessant, super spannend gemacht und deshalb für mich der Grund, mit in die Top 10 zu nehmen und hier auf meine Platz 7 zu schieben.
Ja, also gerade, also für mich ist nicht mal wirklich die Performance von Christian Bale so wirklich hängen geblieben, ne? Nur weil ich irgendwie halt auch wieder zunehme, das ist halt auch so eine Sache, die
nee, das nicht.
Rückt jetzt davon ab.
Ja, ja.
Ansonsten fand ich, hat das Drehbuch gar nicht so viel hergegeben von ihm, wo er so groß punkten kann, aber, und da gebe ich dir recht, rein handwerklich, ob das jetzt der Abspann ist oder dass auf einmal Shakespeare zitiert wird, das waren so Sachen, die waren super abgefahren, super out of place, aber irgendwie kriegt Adam McKay hin, dass es dann doch irgendwie funktioniert.
Irgendwie ist es homogen, ja.
Und dann, genau, und so diese ganze abgefahrene Kram halt oft genug passiert, dass es irgendwie scheinbar als stilistisches Mittel dann auch als durchgezogen man aufführen könnte. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte ich mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr vielleicht, ich weiß nicht, Aufklärung erhofft. Ja, also kann man auf jeden Fall gut weggucken, gebe ich dir recht, kann man auf jeden Fall empfehlen, aber hat es auch trotzdem nicht bei mir in die Top 10 geschafft.
Deine Platz 7?
Gott, dann muss ich ja direkt nochmal nachgucken, habe hier vor lauter Schreck, hat mich so schockiert hier, weiß. Nein, Spaß beiseite. Will nur nichts Falsches sagen. Auf meiner Seite ist Zombieland 2. Zombieland 2, gefühlt 3 Plätze hochgerutscht aus Nostalgiegründen.
Ja, so wie es bei mir fast bei El Camino war.
Ja, und wie gesagt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Zombieland, wir hatten die 1 in der Review als Kicker zum Release von Zombieland 2. Double Tip! 10 Jahre sind vergangen, wenn er Zombieland 1 gut fandet, ich mach's hier an der Stelle kurz, ist das gleiche Cast,
Nahtloser Übergang, möchte ich sagen.
Nahtloser Übergang, ja. Könnt ihr den getrost euch auch angucken. Ich habe unglaublich herzhaft gelacht, mehr noch gefühlt als im ersten Teil. Und das liegt zu riesigen Stücken an Madison. Wir hatten das Thema schon.
Zoe Deutsch.
Zoe Deutsch.
Im letzten Update nochmal groß hervorgehoben.
Ja.
Mit Buffalo, der dieses Jahr kommt, irgendwann.
Stiehlt da sogar teilweise den anderen ein bisschen die Show. Ansonsten jede Menge abgewichste Szenen, in die sie da wieder reingeraten. Die diesmal handwerklich einfach kohärent für mich durchgezogen gezeigt wurden. 10 Jahre mussten wir drauf warten. Schade drum, aber hat sich gelohnt. Macht wegen mir in 10 Jahren nochmal einen dritten. Wenn er das Niveau so haltet, bin ich damit voll d'accord. Und das hat easy going gereicht, auf Platz 7 zu kommen, weil ich genau weiß, dass, wie auch Zombieland 1, das ein Streifen ist, den ich gut einfach mal irgendwie abends, wenn ich Bock drauf habe, auf so seichtere Kost, mir das Ding mal reinschieben kann.
Wie gesagt, nahtloser Übergang. Ich war auch positiv überrascht, dass sie das Niveau halten können, dass sie auch ein paar Sachen verbessert haben. Wir hatten, ne, zum Beispiel die stilistischen Mittel ziehen sich jetzt komplett durch.
Absolut, ja.
Es wurden ein, zwei Sachen neu probiert. Auf der anderen Seite muss man leider sagen, der Cast, auch Madison, Zoe Deutsch, trägt das komplette Drehbuch gerade so von Anfang bis zum Ende so durch. Also ja. Storytechnisch ist da leider nicht so viel dahinter, muss man
war
wieder
auch
sagen.
Auch im ersten Teil?
Genau, muss man wie beim ersten Teil
gleiche
sagen.
Gleiche Vorwürfe an der Stelle da, ja.
Trotzdem funktioniert's und von mir aus auch gerne, wenn Emma Stone sagt, lasst uns doch das jetzt wirklich alle 10 Jahre wieder machen, zusammenkommen und so einen Zombie-Film machen. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Du, das erste, was ich gesagt habe, als der Abspann lief, war, wo ist mein Madison-Spin-Off?
Ja.
Wegen mir auch in Serienform.
Hast du auch in der letzten Update-Folge nochmal gefordert.
Ja, also das ist, ich kann das nur oft genug sagen.
Gut, dein Platz 7. Damit komme ich zu meinem Platz Nummer 6. Und auch da werden einige sagen, kenne ich nicht, nie gehört. Mid-90s.
Ja, kenne ich nicht, nie gehört.
Mid-90s, der Debütfilm, was die Regie angeht, von Jonah Hill in der Hauptrolle, Sunny Salchik, der hier noch keine, ich weiß gar nicht, wie alt der Kollege jetzt ist, noch keine 16 Jahre alt, glaube ich. Man kennt ihn auch aus wenigen Filmen, unter anderem The Killing of a Sacred Deer mit, jetzt habe ich seinen Namen vergessen,
ja.
Colin Farrell.
Korrekt.
Was macht den Film für mich einzigartig? Er hat autobiografische Züge von Jonah Hill, spielt in den 90er Jahren, spielt in so einer Vorstadt, wo ein Junge so ein bisschen keine Vaterfigur hat, so ein bisschen mit irgendwelchen Kids von der Straße zusammenhängt, so droht auf die schiefe Bahn zu geraten. Alles in diesem Setup von 90er Jahre, Hip-Hop-Musik, Skater, Gangs, lässigen Leben und ja, der Generation X irgendwie, die so ein bisschen porträtiert wird, habe ich mich oft genug abholt gefühlt, weil das war jetzt kein Skater oder Hip-Hop-Hörer, aber das hat man so mitbekommen, 90er Jahre, da war auch Tony Hawk und die Computerspiele und was es alles dazu gab. Das war schon irgendwie so das Ding und ich fand's, stehe auf solche Indie-Sachen ganz einfach und fand halt die Performance von Sunny Salchik einfach an dieser Stelle saugeil. Es wird natürlich nicht viel erzählt, außer dass man wirklich so den Alltag von diesem jungen Skateboarder oder der Skateboarder werden möchte, so ein bisschen mitbekommt. Aber ich habe ihm sehr gerne beim Spielen zugesehen und ja, hatte einfach so ein Lächeln, wo ich dachte, so hat mir einfach gut gefallen und deshalb für mich Platz Nummer 6 für mich.
Und das ist es halt, genau das, ne? Dieses Gefühl, wenn du den aus dem Kino gehst oder den Film gesehen hast, einfach dieses, dass du sagst, das war irgendwie gefühlt ein rundes Ding.
Ja.
Das ist auch der Grund, wie, also sich so eine Top 10 zusammensetzen sollte. Ich habe ihn tatsächlich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Leider aus genau den Gründen, die du beschrieben hast. Hip-Hop, Skater, das war alles. Ich bin auch ein Kind der 90er, ja. Aber das war gar nicht meine Szene. Hab da eigentlich keinen Zugriff zu. Werd dem Ding sicherlich irgendwie noch eine Chance geben. Gerade auch, weil du es jetzt mittelprächtig hoch in deine Top 10 gewotet hast.
War gefühlt auch
und
nur so zwei.
Jonah Hill natürlich gerne sehen, Wochen, ja. Wie er sich auch als Künstler weiterentwickelt.
War gefühlt auch nur 2 Wochen im Kino, kam dann relativ schnell auch auf Amazon Prime bei uns raus.
Ja.
Nur um das nochmals zu erwähnen.
Ja.
Deine Top 6? Dein Platz 6?
Mein Platz 6 an dieser Stelle Netflix-Produktion Marriage Story.
Okay.
Gehen wir mal mit dem Offensichtlichen vorneweg. Schauspielerische Leistung von Kylo Ren und Black Widow.
die ein Kind haben, stellt euch das vor.
Disney, was hast du getan?
Du noch nicht getan?
Oh je. Also Adam Driver als Papa oder als Ehemann und Scarlett Johansson als Ehefrau Mutter lassen sich scheiden.
Das war eine ganz merkwürdige Betonung.
Der Papa möchte gerne da bleiben, wo sie auch die letzten Jahre gelebt haben, wo sie sich ihr Leben aufgebaut haben,
in New York.
Und die Coast. Mutter möchte an die Westküste, um ihre Schauspielkarriere nochmal einen Push zu geben. Das ist im deutschen Maßstab quasi gar nicht zu gebrauchen. Das sind Distanzen, um die es da geht. Die sind absurd. Und ich dachte mir immer die ganze Zeit, Mensch, der Film, der plätschert so seicht vor sich hin und ja, alle haben die schauspielerische Leistung gelobt und irgendwie das letzte Drittel nimmt das richtig Fahrt auf und ja, die haben auch beide gefühlt da den Oscar mindestens mal die Nominierung absolut verdient und ich selbst als Scheidungskind muss sagen, da waren dann auch tatsächlich Szenen dabei, ja, die mich auf einer sehr persönlichen Ebene halt gekriegt haben. Und deswegen reiht er sich in so ein kleines, aber feines Potpourri ein, an absolut großartigen Filmen über die Jahresgrenze hinaus, die ich jedem ans Herz legen kann und selber mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals wieder gucken werde. Weil es mich zu sehr innerlich aufgewühlt hat. Und da blieb am Ende tatsächlich vielleicht nicht so das Feel-Good-Feeling, aber da habe ich auf jeden Fall Dinge gefühlt, ja. Und von daher, gerade wenn man selbst auch ein Scheidungskind ist und das ist halt ja eine Sache, die tatsächlich irgendwie in der Gesellschaft zunimmt. Es muss kein K.O.-Kriterium sein, aber ich glaube, da finden sich trotzdem irgendwie viele in der einen oder anderen Situation wieder, wobei man sagen muss, dass hier ja die High Society porträtiert wird.
So ein bisschen muss man das schon sagen. Genau.
Muss man einfach erwähnt haben.
Minder erfolgreicher Theaterregisseur, sie halt ja ehemalige Schauspielerin, die wieder versucht, da in das Metier reinzukommen. Schauspielleistung fand ich auch über jeden Zweifel erhaben. Ja, ist am Ende, am Anfang plätschert es ein bisschen hin, aber es nimmt wirklich an Fahrt auf. Es ist ein absolutes Kammerspiel zwischen den beiden.
Ich muss diese eine Szene erwähnen, wo Scarlett Johansson am Telefon das erste Mal so einen völligen Ausraster hat, nachdem irgendwie die Figur eine Stunde lang sehr, sehr gutmütig porträtiert wurde und du mit Adam Driver eigentlich da sitzt und denkst, wer ist diese Person? Ich kenne die nicht mehr. Die ist mir fremd. Und dass der Film das hinbekommen hat, dass sich das genauso anfühlt wahrscheinlich. Ja. Chapeau. Und wie gesagt, das hat mich auf noch einer anderen Ebene berührt.
Das ist ein schönes Porträt über Sinn und Unsinn von so Streitigkeiten, die bei einer Scheidung zum Beispiel aufkommen können oder im Allgemeinen, dass man sagt, der Mensch, den man am meisten liebt, den man in- und auswendig kennt, kann einem so unglaublich fremd werden und dann das, was man an ihm gelebt hat,
quasi. Du hast es gerade auch ganz schön gezeigt.
Entgegentreten.
Ja, und da dazwischen ist dann im schlimmsten
Für alle,
Fall,
die bei YouTube gerade dabei
da dazwischen
sind,
ist dann das Kind.
Ja. Und das kommt auch noch dazu, genau, als Reibepunkt.
Als Reibepunkt und als unterm Strich Leidtragender, über den diese ganzen abgewichsten Gemeinheiten irgendwie gespielt werden auch. Ja. Und dann noch
für ihn oder gegen ihn,
die Anwälte.
Aber ist ja.
Und was die da für eine Rolle spielen.
Und am Endeffekt auch, wie bei vielen anderen Filmen, im größeren Stil, sei es jetzt irgendwelche Kriegsfilme oder was auch immer, hier im ganz, ganz kleinen familiären Stil, es gibt bei sowas halt immer nur Verlierer, muss man halt ganz klar sagen. Und auch wenn es hochdramatisch klingt, ist es trotzdem ein Film, der sich gut weggucken lässt. Ist handwerklich gemacht, so ein bisschen wie so ein TV-Film aus den 90ern.
Ja.
Das muss man ein bisschen mögen. Es ist auch super ruhig erzählt, aber trotzdem gerade Schauspielleistung, wie gesagt, über jeden Zweifel erhaben. Deshalb zu Recht dein Platz 6.
Ja. Ja.
Punkt.
Punkt, genau. Und Punkt auch für die erste Hälfte.
Punkt Landung fast, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Dann lass uns gar nicht jetzt hier lange lamentieren.
Genau, wir sind ein bisschen ausgeschweift mit unseren Filmen, die es leider nicht geschafft haben, aber wir mussten sie trotzdem erwähnen.
Wir haben es wieder eingeholt jetzt.
Wir sind hier ordentlich durchgestampft mit unseren Platzierungen 10 bis 6. Das heißt, Cliffhanger, geduldet euch bitte bis nächste Woche, dann Plätze 5 bis 1 und wir gucken uns vielleicht auch nochmal an, was kommt denn generell 2020 noch so in die Kinos.
Nur wenn wir dafür noch Zeit haben.
Schreibt uns gerne auch, was sind eure Empfehlungen oder wo freut ihr euch drauf, geht ihr d'accord oder was haben wir vielleicht vergessen, wo ihr sagt, das gehört auf jeden Fall in so eine Liste im Dreien. In die Kommentare bei YouTube, natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, ansonsten soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag.
NSRT Podcast.
Unter dem Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie immer, das ist leicht, das kriegt jeder hin, wir vertrauen euch. Schreibt uns gerne, jede Interaktion ist gewünscht. Ansonsten bis nächsten Donnerstag von meiner Seite aus.
Korrekt. Danke an alle fürs Zuschauen, Zuhören. Stay tuned. Seid
fancy.
Excited.
Oh Gott.
Für die 5 bis 1. Ich bin's auf jeden Fall, weil, mein Gott, hier haben sich Abgründe aufgetan. Ronny, du bist doch verrückt. Ihr müsst das unbedingt sehen, nächste Woche.
Okay, macht's nice.
Gut. Ciao. We'll be right back.
This conversation can serve no purpose anymore.